Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Hamburg ist voll mit tollen Typen und Themen und die besten davon findet ihr hier in unserem Podcast. Immer am Montag stellen wir um 12 Uhr eine neue Folge für euch online. Ihr findet sie auf allen Podcast-Plattformen, am einfachsten mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast. Diesmal habe ich mir einen der besten Tierfotografen der Welt geschnappt, Lars Beusker. Er hat auch eine Galerie auf Sylt. Moin, Lars Beusker.
Moin.
Bei aller Bescheidenheit kann man sagen, dass Sie einer der besten Tierfotografen der Welt sind. Nicht wenige sagen sogar der Beste. Normalerweise versuche ich als Journalist immer neutral an ein Thema ranzugehen oder an eine Person, aber ich habe schnell gemerkt, das ist hier einfach unmöglich. Wer jemals eines Ihrer Tierbilder gesehen hat, kann davon nicht unbeeindruckt bleiben. Und deswegen mache ich jetzt was ich bei einem Podcast noch nie gemacht habe. Bevor ihr weiterhört, stellt den Podcast mal kurz auf Pause und googelt bitte Lars Beusker. Beusker. Guckt euch ein paar seiner Fotoarbeiten an, dann kriegt ihr eine Ahnung davon, worüber wir heute sprechen. Und dann hört gerne weiter. Alle wieder da? Gut, rein ins Vergnügen. Versuchen wir einfach mal das Unmögliche, die Schönheit und Ästhetik Ihrer Bilder mit Worten zu beschreiben. Was würden Sie selbst sagen, ist das Besondere an Ihren Tierfotos?
Ui. Wahnsinn. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
Dafür dich.
Ich freue mich total, hier zu sein. Radio Hamburg, finde ich cool. Vielen Dank für die Anmoderation. Ich bin ein bisschen gehumbelt.
Okay.
Ja, was ist das Besondere? Keine Ahnung. Besucher der Galerien oder Kunden, Menschen, die uns ein Feedback geben, sagen immer, dass oder immer häufiger, dass sie das Gefühl haben, dass die Bilder mit ihnen sprechen. Mhm. Das ist hört sich so ein bisschen wischiwaschi an. Ich gebe es einfach nur wieder. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir relativ früh überlegt habe, was ist wohl die Idee, wenn ich jetzt anfangen will mit Tierfotografie, was kann es sein, was mich so ein bisschen von meinen vielen, vielen tausend sehr, sehr guten Kollegen abhebt. Mhm. Es wartet ja keiner auf den hunderttausendsten Tierfotografen.
Klar.
Und ja, dann kam relativ schnell, kam dabei raus, dass ich eben gerne versuchen möchte, Tiere so zu fotografieren wie früher Menschen, nämlich okay. Erstens total natürlich, logisch, es sind wilde Tiere, man kann es sowieso nicht irgendwie stellen oder ja genau inszenieren und zweitens möglichst mit Augenkontakt.
Okay.
Und das ist vielleicht das, was dann beim Betrachter eine gewisse Nähe ja, hervorruft.
Wir hatten uns vorher aufs Du geeinigt, deswegen traue ich mich zu fragen, wie nah musst du denn an diese Tiere rankommen bei so formatfüllenden Bildern? Auch gestochen scharf natürlich.
Schon sehr nah. Also das sind schon also je nachdem wie groß das Tier ist, beim Elefant sind es vielleicht noch 6 Meter oder 7. Bei Raubkatzen gerne mal nur 5.
Okay.
Das hat aber weniger mit der Technik zu tun, um so nah ranzukommen, um dann formatfüllende, große, schöne, scharfe Prints machen zu können. Sondern es hat vor allem damit zu tun, dass nur dann du wirklich sicher sein kannst, dass du quasi die Aufmerksamkeit des Tieres hast und wirklich Augenkontakt entsteht. Das ist so das, was dahinter steht. Ja, also ich versuche mich eben anders zu verhalten als meine Kollegen. Ich will mich nicht verstecken, nicht tarnen, sondern ich möchte mich bewusst quasi dem Tier entgegenstellen. Ich möchte bewusst dafür sorgen, dass es mich wahrnimmt, um damit Augenkontakt herstellen zu können.
Das klingt ganz nett, aber wenn ich mir vorstelle, 3 Meter von einem Löwen entfernt zu sein, ist das ja, ich untertreibe mal, nicht ganz ungefährlich.
Jein. Natürlich ist es ein wildes Tier und erstmal denkt man immer, wilde Tiere sind immer sehr gefährlich. Punkt. Und ich will daran auch gar nicht irgendwas schönreden.
Okay.
Jetzt kommt das große Aber.
Ja.
Erstes Aber ist, nehmen wir mal Beispiel, dein Beispiel war der Löwe.
Ja.
Die afrikanischen Raubtiere in der Savanne, die leben alle in einem Nahrungsüberfluss.
Oh.
Die haben alle aus allen Richtungen genug zu fressen. Die können sich morgens quasi wie in einer Riesenspeisekammer, können sich umschauen. Habe ich Lust auf Gazelle, Zebra, Gnu, was auch immer. Es ist alles da.
Okay.
Punkt eins. Punkt zwei. Also das bedeutet, ein Mensch an sich ist erstmal gar nicht Beuteschema. Liegt auch daran, dass wir nicht auf vier Beinen laufen, sondern auf zwei, dass wir auch nicht wegrennen und damit einen Jagdinstinkt auslösen und dass wir vielleicht nach nach Diesel wegen des Autos stinken und nicht nach Tier riechen.
Chemie.
Oder Chemie, genau, aus unserer Kleidung, richtig. Ja, was, also das wiederum bestärkt, dass das Raubtier zunächst mal uns nicht auf seinem Speiseplan hat.
Und auch nicht immer hungrig ist, wenn so viel Angebot hat.
Und auch nicht immer hungrig ist, richtig. Und es kommt noch ein Fakt hinzu. Der sogenannte Safari-Tourismus in diesen Gegenden in Ostafrika, wo wir unterwegs sind, den gibt es ja mittlerweile seit den 70ern, also wirklich beinahe 60 Jahre.
Irre Zeit,
das heißt, alle diese Raubkatzen leben also in fünfter, sechster Generation bereits mit Touristen, mit Autos, mit Dieselgestank, mit Lärm, kennen das alles. Das heißt, erstens ist das Auto kein Fremdkörper mehr, vor dem man Angst haben müsste, aber auch nicht, dass man es angreifen müsste. Also ich habe das Gefühl, so ein Geländewagen in der Savanne ist für ein Raubtier oder für die anderen Tiere wie irgendwas, was einfach da ist.
Okay.
Was aber weder einem was tut, noch was man essen kann. Wie von daher wird es geduldet. Ne?
Wie ein Baum oder so.
Genau, ja, vielleicht wie ein Baum. Dann machen wir es so, dass wir dann die Tür ausbauen.
Au.
Ich liege meistens im Fahrzeug und kann mich hinauslehnen. Auch dann kommt immer die Frage, ja, aber dann kann das Tier ja ins Auto springen.
Theoretisch, ja.
Theoretisch kann es das tun, aber da kommt eben das Gleiche zum Tragen, wie ich es gerade schon sagte. Also es gibt keinen Anlass dazu.
Okay.
Es gibt einfach keinen Anlass. Das Tier muss mich nicht jagen, muss mich nicht fressen. Ich rieche nicht toll. Ich gehöre für das Tier mit zum Auto, obwohl ich mich mit der Kamera rauslehne. Spielt überhaupt keine Rolle.
Wenn die schon so daran gewöhnt sind, ist es dann überhaupt noch schwer, die zu finden?
Tiere zu finden an sich in der Savanne ist nicht schwer. Nein, also es gibt viele.
Das heißt also, wenn du dich vornimmst, einen Löwen zu suchen, dann findet man den auch innerhalb von einem Tag? Oder wie kann man sich das
vorstellen? Ja, wenn es nicht genauer spezifiziert sein soll, also irgendein Löwen, findet man sehr schnell.
Und da gibt es aber trotzdem Leute, die dabei helfen, oder bist du schon?
Ja, nein, unbedingt. Ja, unbedingt. Also wir sind nie alleine unterwegs. Wir sind immer. Also erstens bin ich nicht allein. Ich habe immer meinen Sohn Willem dabei. aber darüber hinaus sind wir auch immer in allen Gebieten, in die wir bereisen, mit fantastischen Profis, nämlich mit Locals zusammen. Das sind zum einen zum Beispiel einfach nur Guides, die seit Kindesbeinen eben zu Fuß in dieser Savanne unterwegs sind und jedes Blatt, jeden Strauch und jedes Tier wirklich kennen und dadurch auch lesen können. Also auch das Verhalten, das optische Verhalten, die Körpersprache eines Tieres lesen können. Ist er gechillt? Ist er gerade in irgendeinem hormonellen Umschwung, ist er aggressiv? Ja, ist so.
Ja, ja.
Und natürlich Spuren lesen können.
Klar.
Manchmal aber auch mit Local Rangern unterwegs, denn oftmals sind wir natürlich auch außerhalb der Nationalparks unterwegs, denn innerhalb der Nationalparks, erstens sind da zu viele Touristen, zweitens darfst du überhaupt nicht offroaden, du musst auf vorgegebenen Straßen bleiben, drittens darfst du das Fahrzeug auf gar keinen Fall verlassen.
Schlechte Bedingungen für einen Fotografen,
der ein bisschen anderes Bild machen möchte als der Tourist. Und deswegen haben wir meistens auch einen Ranger sogar im Auto, der eben uns dadurch, dass wir ihn bei uns haben, nach außen hin für andere Fahrzeuge dokumentiert. Hallo, das ist hier legal, der darf hier draußen rumfahren, der darf auch offroaden. Wir haben dafür Permits bezahlt und so weiter. Also das ist schon so, dass wir immer eingebunden sind in ein lokales Team.
Trotzdem ist ja nicht jede Situation kalkulierbar. Gab es trotzdem mal eine brenzliche Situation?
Nein. Absolut, nein.
Das heißt, das sind wirkliche Profis.
Sind absolute Profis. Ja, absolute Profis. Und wir, also das ist auch der Kern unserer Arbeit. Ich sag mal, dass die Tatsache, dass wir wirklich im Feld sind, in irgendeinem Land und wirklich fotografieren, das ist die kleine Spitze des Eisbergs an Vorarbeit, die notwendig ist, um eben wirklich so eine Reise durchzuziehen. Also teilweise ein Jahr Planung und Vorbereitung, Recherche, Buchung. doch nicht, wieder verschieben und so weiter. Also ist schon viel Arbeit.
Da wir gerade bei den Vorarbeiten sind, suchst du dir eigentlich immer gezielt vor der Reise ein Tier oder mehrere aus oder gibt es auch spontane Glückstreffer?
Ganz genau, das ist genau so ist es. Nein, wir suchen uns nicht nur vor einer Reise ein Tier aus, sondern andersrum. Der Reisegedanke entsteht bei der Frage, welches Tier wollen wir fotografieren?
Okay.
Und manchmal ist es eben sogar so genau, dass wir nicht nur sagen, irgendein Löwen, sondern wir suchen uns ein spezielles Tier aus, von dem wir wissen, dass es irgendwo ist und möchten das finden.
Da gibt es gleich noch eine coole Story zu mit einem schwarzen Tier. Kommen wir gleich drauf.
Ja, genau.
Deine Fotos sind immer schwarz-weiß. Warum eigentlich?
Okay, ich glaube, das sprengt deine Podcast-Länge.
Nein, das möchte ich jetzt wissen.
Okay. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, viele sagen, hey, das ist ja ästhetischer und ist ja schöner und es gibt mehr Ruhe und es ist zeitlos und klassisch und so weiter. Das sind für mich alles Interpretationen von Betrachtern. Die sind in Ordnung und das steht ja jedem zu, jedes Bild so für sich zu interpretieren, wie es auf ihn wirkt. Ich habe eine ganz klare gedankliche Vorgabe, warum ich das tue.
Okay.
Wir alle sind nach Farben erzogen worden. Fängt im Kindesalter an, rosa und hellblau für die Mädchen und die Jungs.
Ja.
Dann geht das in der Kita oder im Kindergarten weiter. Die Kinder bekommen bunte Wachsmalkreiden und sollen ein Bild malen. Und wenn sie den Himmel blau, den Rasen grün, die Sonne gelb und das Auto rot malen, dann kriegen sie ein Lob. Und wenn sie die Farben vertauschen oder viel triste Töne benutzen oder Grautöne benutzen, dann wird sofort der Hörer gehoben und die Mutter angerufen oder der Vater dann sagt, hey, was stimmt mit deinem Kind nicht? Was ist bei euch zu Hause los?
Das ist nicht kreativ, das ist anders.
Das macht man nicht so. Und das zieht sich durch unser Leben durch, wie wir uns kleiden.
Ja.
Wie vielleicht die Partnerin oder der Partner denkt, was steht uns am besten und was kombiniere ich, welche Farbe kombiniere ich mit welcher, damit es in Anführungsstrichen harmonisch aussieht. Das alles führt uns dazu, kann ja jeder selbst sich mal fragen, dass wir hunderte Male im Alltag, im Unterbewusstsein, wenn wir durch die Stadt fahren oder spazieren gehen oder jemanden kennenlernen, sehr oft judgen.
Urteilen,
genau. Gefällt mir gerade die Farbkombination, die ich wahrnehme, oder gefällt sie mir nicht? Das tun wir alle. Hunderte Mal unterbewusst am Tag. Matcht das mit meinem Geschmack oder matcht es nicht? Und indem ich die Farbe rausziehe aus meinen Bildern, gebe ich dir nicht die Möglichkeit, danach zu judgen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir fahren gedanklich jetzt mal nach Amboseli. Amboseli ist in Südkenia, direkt an der Grenze zu Tansania. Man hat schon einen wunderschönen Blick auf den Kilimanjaro. Und es ist das Ende der Trockenzeit. Seit Monaten kein Regen.
Okay.
Seit Monaten ist das Gras verdörrt. Es ist ein diesiger Tag heute mit Bewölkung, weil die Regenzeit steht kurz bevor, also dramatische Wolken. Und da läuft ein Elefant her. Und davon mache ich ein traumhaftes Foto. Dieses Foto zeigt einen Elefanten, der ist nicht grau, wie wir uns ihn vorstellen, sondern der ist braun.
Oh.
Vom Staub. Das Gras, auf dem er läuft, ist nicht mehr grün, sondern beige und verdörrt. Und dazu diese dramatische Wolkensituation, wie bei uns an einem tristen Novembertag. Wenn ich dir das Bild in Farbe zeige, sagst du, was ist das denn?
Okay.
Ist ja komisch. Weil es spricht nicht unseren Erwartungen.
Okay.
Das Gras ist nicht grün, der Elefant ist nicht grau und der Himmel ist nicht blau. So, und das ist, ich sag nicht, das ist immer nicht schön, ich sag nur, ich nehme die Interpretation raus nach dem Motto, es ist aber ein depressives Bild.
Alles klar.
Indem ich die Farbe rausziehe und es wird schwarz-weiß und dann steuere ich Gradationen, also wirklich, dass das Bild spannend wirkt im Kontrastumfang, hast du das Empfinden überhaupt nicht.
Um mal bei diesem Bild mit einer Person oder einem Partner, möglichen Partner zu bleiben, den man irgendwo sieht in bestimmt farbigen Klamotten, kann man das so erklären, dass du quasi das Urteil über die Klamottenfarbe rausnimmst, um mehr den Menschen dahinter sehen zu können? Oder
so zum
in
Beispiel.
Dem Fall das Tier?
Ganz genau. Ganz genau. Und zum einen das Tier, aber vor allem auch die, die Gesamtsituation des Bildes wird ja total beeinflusst. Wenn ich Farbe drin lasse und Farbe eben nicht in unseres typisches Farbschema, harmonisches Farbschema passt, dann denken wir direkt, ja, oder ich sag dir ein Beispiel, Tigerbild. Mhm. Tigerbild ist für uns in Farbe, finde ich, also ist zumindest mein Geschmack, relativ schnell kitschig. Weil er sieht immer gleich aus. Ja. Der Tiger hat durch seine wundervoll leuchtende orange Fellfärbung ist fast ein Klischee, fast ein Kalenderbildcharakter, was du kaum ändern kannst. Ja. So, sobald du das in Schwarz-Weiß machst, ist dieser Gedanke, hab ich schon mal gesehen, weg. Mhm. Nur weil es uns dahin trainiert hat, ja, kenne ich ja.
Interessant.
So, das ist so.
Bei mir wirkt das. Wie funktioniert das eigentlich technisch? Fotografierst du quasi in Farbe und lässt das dann digital umrechnen oder gibt es sogar eine bessere Version, dass man gleich schwarz-weiß fotografiert?
Ja, das zweite gibt es.
Okay.
Es gibt mittlerweile Kameras, die haben einen reinen Graustufensensor, Schwarz-Weiß-Sensor. Mhm. Leider kann ich mit denen nicht arbeiten, weil die Autofokussysteme und die zur Verfügung stehenden Brennweiten, also Objektive, nicht ausreichen für das, was ich mache. Nein, also ich mache daraus überhaupt keinen Hehl. Die Datei, die entsteht, die RAW-Datei, also das digitale Negativ, ist zunächst in Farbe, in RGB. Mhm. Und es gibt ein sehr, ich mache keine Schleichwerbung hier, aber was soll's, es gibt ein sehr normales Programm, das nennt sich Lightroom. Mhm. Da zieht man die Datei rein, da kann man mit einem Klick die ganze Datei schon mal in Graustufen wandeln. Mhm. Und dann arbeite ich eigentlich nur noch Kontraste heraus, auch partiell, also das Stellen im Bild, die ich gerne heller hätte, heller machen kann und andere wiederum Schattenwirkungen abdunkeln kann, sodass mehr Kontraste entstehen. Das ist das, was ich mache.
So viel zur Technik. Was ist an der Wildtierfotografie für dich eigentlich das Spannende?
Das ist deshalb so spannend im Vergleich zur reinen Naturfotografie für mich, weil es eben ja ein bewegtes Objekt ist, nämlich ein wildes Tier, was du überhaupt nicht steuern kannst. Du kannst es überhaupt nicht beeinflussen.
Also ihr lockt auch nicht an oder sowas?
Nein, um Gottes Willen.
Ich kann mir vorstellen, dass es alles gibt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Nein, 0,0 Eingriff in das natürliche Verhalten des Tieres. Also selbst wenn es auf der Jagd wäre, würden wir uns zurückziehen. Wir würden auch die Jagd nicht stören. Mhm. Also es gehört eine Riesenportion Glück dazu.
Okay.
Ja, eine Riesenportion Glück, dass das Tier sich in Anführungsstrichen so verhält, dass ich mein Bild machen kann. Das macht die Sache extrem schwer. Mhm. Das macht sie auch relativ wenig kalkulierbar. Mhm. Selbst wenn du das Tier gefunden hast, also ich sag mal wieder ein Beispiel. Ja. Bis Anfang des Jahres lebte ein fantastischer Elefant, der ist am 3. Januar verstorben, er hieß Craig. Er lebte wiederum auch in dieser Gegend, Amboseli übrigens. Mhm. Das war der Elefant mit den längsten Stoßzähnen Afrikas. Den habe ich über die Jahre ein paar Mal treffen dürfen, ein paar Mal schon mehrere Stunden auch mit ihm verbringen dürfen. Und wenn du den suchst, selbst wenn du den suchst, nach mehreren Tagen dann findest, ist das Bild ja noch nicht da.
Ja, klar.
Dann siehst du dieses Tier und der ist auch nicht schnell wieder weg. Also der ist ja nicht wie ein Leopard, dass er sich in den Baum hochklettert und den Rest des Tages schläft. Nein, du weißt, du kannst jetzt mit ihm wahrscheinlich ausreichend Zeit verbringen. Mhm. Aber, jetzt kommt's dazu, erste Unwägbarkeit ist, er könnte in Terrain laufen, wo wir mit dem Auto nicht hinterherkommen, zu felsig.
Klar.
Zweite ist, die Sonne ist so tief, weil es so schön frühmorgendliches Licht ist, dass er die ganze Zeit von der Sonne wegläuft. Das heißt, du fotografierst zu 100% gegenlichtig, was bei so einem Riesenkoloss sauschwer ist, überhaupt ein schönes Bild zu machen. Drittens, der Traum natürlich für jeden, der da hinfährt, ist, du möchtest ihn mit dem Kilimanjaro im Hintergrund haben. Er läuft aber die ganze Zeit auf den Berg zu.
Ah, ja klar.
Das heißt, immer wenn du ihn von vorne fotografieren willst, hast du den Berg in deinem eigenen Rücken. Mhm. Also es gibt 100 Dinge, die noch dazwischen kommen können. Und auch immer, das passiert auch immer wieder.
Das heißt, du brauchst auch viel Geduld, nicht nur Glück.
Geduld und eben ganz, und eben Ausdauer und, aber es passiert auch immer noch. Es gibt immer noch leider Reisen, natürlich. Was heißt leider? Es gehört eben dazu. Mhm. Es gibt immer noch Reisen, die eben so ablaufen, dass wir ohne Ergebnis nach Hause fahren. Ne?
Aber ich nehme an, das ist ja auch wahrscheinlich die schonendste Vorgehensweise für die Tiere. statt sie mit irgendwas anzulocken oder so.
Absolut, ja, das geht eben auch nicht. Also das wäre auch, also überleg mal, also wie willst du einen Elefant anlocken?
Ja, stimmt auch wieder.
Also das Einzige, was du ja anlocken könntest, wenn du das tun würdest, überleg mal, ein Raubtier mit Fleisch anzulocken, was dann passiert. Mhm. Also wir wissen, wir sollen nicht mal in der Stadt die Tauben füttern. Warum? Weil die nicht mehr lernen, selbst sich ihr Futter zu suchen. Jetzt stell dir das in der Savanne vor. Mhm. Dadurch kriegt ein wildes Tier ja wirklich Menschenkontakt. Ja. Und das ist lebensgefährlich.
Genau, das will man ja eigentlich gefährlich vermeiden.
Ne? Also, wie gesagt, also die Locals, die Ranger, die Guides, die mit uns unterwegs sind, die haben so strenge Regeln, die würden es absolut nicht zulassen, dass man dagegen verstößt. Du wirst nicht nur, also die hören auf mit dir zu arbeiten, du wirst nicht nur für immer des Parks oder du wirst sogar des Landes verwiesen. Ja, du kriegst keine Einreisegenehmigung mehr, wenn du dich gegen diese krassen Regeln entgegen dieser Regeln verhältst.
Ist ja vollkommen korrekt und absolut richtig. Im Vergleich dazu ist Modefotografie ja im Zweifel einfach. Hast du jahrelang gemacht. Warum bist du davon weggegangen?
Vielleicht war es einfach an der Zeit, was Neues zu machen. Ich will die Zeit nicht schlecht reden. Es war eine spannende Zeit, erst recht zu Anfang. Aber irgendwann wird es, weil es eben inszenierbar ist, weil es eben ja, also die Werbe- und Modewelt ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Also alles, was du heute in einem Job fotografieren sollst oder kannst und darfst, kannst du morgen wiederholen, wenn es nichts wird. Ja. Und du weißt auch, wenn du es nicht gut machst, dann wird es ein anderer wiederholen. So lange, bis es eben dem Kunden passt. Mhm. So, und dieses Gefühl dabei, dass also eigentlich die eigene Kreativität immer mehr zurückgeht und immer mehr eigentlich nur gefordert ist, dass du das ablieferst, was der Kunde will. Weißt du, das ist so wie dieses blöde Sprichwort. Ich habe immer gesagt, in der Werbung muss der Köder vor allem dem Angler schmecken, genau, und nicht dem Fisch. Mhm. Das ist so eine Sache, das geht einem irgendwann auf den Keks.
Funktioniert dann
nicht. Nee, das willst du nicht mehr. Und dann, ja, ziemlich genau jetzt, nämlich Februar 2018, also ziemlich genau jetzt vor 8 Jahren, war ich das erste Mal überhaupt in Ostafrika. Mhm. Und auf dieser Reise hat bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, das war's. Ich höre jetzt mal auf mit dem, ja, mit der Werbefotografie und dem ganzen Werbethema und möchte mehr hier reintauchen. Das ist jetzt 8 Jahre her.
Tatsächlich von heute auf morgen?
Ja, tatsächlich. Also ich kam zurück und ich habe noch 2, 3 Jobs zu Ende gemacht.
Okay.
2, 3 Kunden noch ein paar Monate weiter begleitet, nichts Neues mehr angenommen und bin voll da reingegangen. Und bin auch in den ersten beiden Jahren, 2018 und 2019, bin ich sehr viel gereist. Also war ich wirklich sehr, sehr viel unterwegs in verschiedensten Ländern sofort. Nicht nur Afrika, wir waren in Japan, wir waren Südafrika, wir waren also echt viel gemacht in den ersten Jahren.
Das scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Es gibt ein fantastisches Bildband von dir, das heißt Look into my eyes. Ich muss sagen, ich habe da gelacht, einmal auch fast geweint beim Angucken, so berührend fand ich die Fotos. Du hast ja bestimmt zigtausend dafür zur Auswahl gehabt, oder? Wie entscheidet man sich, was in so ein Bildband reinkommt?
Ja, witzig, dass du das sagst. Also wie entscheidet man sich? Ich glaube, der Prozess war, ich weiß es, also ehrlicherweise, ich glaube, wir sind nach den Reisen gegangen, versucht chronologisch zu gehen, von Anfang bis Ende. Welche Reisen hat es gegeben? Was sind die Highlight-Bilder aus diesen Reisen? Dann war es auch so zu dem Zeitpunkt, das Buch ist glaube ich erschienen im Herbst 23, dass wir ungefähr von den 150 Motiven etwa, die drin sind, haben wir ungefähr ein Drittel waren veröffentlichte Bilder, die man schon kannte und 2 Drittel eben nicht. Das war ganz wichtig, dass wir eben das Gefühl hatten, da muss auch sozusagen neuer Content rein, ungesehener Content, der weder bei Social Media noch sonst irgendwo zu sehen war und dann ist das eine Teamwork. Willem hat natürlich mitentschieden, was reinkommt. Meine Frau hat mitentschieden, was reinkommt. Also ja.
Hast du selbst irgendein Lieblingsfoto in dem Bildband?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe generell kein Lieblingsbild.
Ist wahrscheinlich auch schwierig.
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Nein.
Auf den meisten Bildern guckt man auch da den Tieren direkt in die Augen. Gab es eigentlich, außer die Idee, sich abzuheben, nochmal einen anderen Gedanken, warum genau auf diese Art und Weise du die Tiere fotografierst?
Ja, genau. Das witzig war, ist eben die Reaktion, was dabei passiert. Ne? Ah. Also der Betrachter hat ja in dem Moment, wenn das Bild irgendwann an der Wand hängt, dann hat der Betrachter, wenn er sich darauf einlässt, die Möglichkeit, dem Tier in die Augen zu schauen und das auf sich wirken zu lassen, genau so wie ich im Moment der Aufnahme. Aha. Das ist also die Idee. Also, und wenn es denn klappt, und manchmal klappt es, manchmal kriegen wir Feedback, dass das so zurückkommt, dass jemand ja vor einem Bild steht und überwältigt ist von seiner Emotion, was das mit ihm macht, dann kann es eben daran liegen, dass ich sag mal, die Gänsehaut, die ich empfunden habe im Moment der Aufnahme, dass es mir gelungen ist, die einzufangen und in dem Bild zu manifestieren. Das heißt, wenn du davor stehst und das für dich Klick macht, dann hat das funktioniert.
Sozusagen auf den Betrachter die Gänsehaut zu übertragen.
Genau, das ist so, ja, das ist natürlich jetzt sehr blumig und so, aber es gibt wirklich Menschen, die in die Galerien kommen oder die nach Vorträgen zu mir kommen und sagen, genau das passiert hier gerade und das macht mich verrückt. Ich bekomme dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf.
Gibt es eigentlich für dich einen Unterschied zwischen Pflanzenfressern und Raubtieren beim Fotografieren?
Ein Unterschied zwischen Pflanzenfressern und
Raubtieren? Also merkt man da irgendwie was anderes oder ist das
ein
schönes Tier?
Also überhaupt nicht. Null Unterschied. Also es gibt eine Ausnahme natürlich, das ist der Eisbär. Der ist einfach von der Gefahrensituation, der ist eben alles andere als das, was ich eben sagte. Ne? Alle Raubtiere in der Savanne haben Nahrungsüberfluss. Der Eisbär mit 450 Kilo, 2,50 Meter Körpergröße, wenn er sich hinstellt, braucht 100.000 Kalorien pro Woche, um zu überleben. Der hat ein permanentes Nahrungsdefizit.
Okay.
Das heißt, das ist ein absolute andere Herangehensweise, so ein Bild zu machen, die viel, 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 noch viel vorsichtiger stattfindet und auch mit noch mehr Respekt vor dem Tier, vor der Gefahrensituation, vor der Kälte, vor dem ganzen Umfeld, das ist ein anderer Level.
Da gibt es wahrscheinlich auch kein schützendes Auto, oder doch?
Ja, nein.
Wie machst du das dann?
Auch mit vielen bewaffneten Local Guides. Also die würden das Tier nie erschießen, um Gottes Willen, auch nicht betäuben können. Das würde alles zeitlich nicht klappen. Es ist nur eine Vorschrift. Man darf außerhalb dieses einen Ortes auf Spitzbergen, also Longyearbyen ist der einzige belebte Ort, man darf die Stadtgrenze sogar nur verlassen in Begleitung von bewaffneten, ausgebildeten Arctic Guides. Die haben so Gewehre. Ich sage immer, die sind so wie, als könnte man auf Knopfdruck eine Silvesterrakete in Schnee schießen. Also die sind sehr laut und da kommt irgendeine Art Projektil raus, die so brennen kann, wie so Leuchtfeuerpistol-Dinger, die man auf Seenot in den Himmel schießt, die dann eben am Himmel leuchten. Mit so einem Ding würden die 3 Meter vor den Eisbären in Schnee schießen.
Ja.
Das ist ein super lauter Knall und dann brennt das. Davor hat der Eisbär Angst und würde stoppen. Das ist die Abwehrmethode, wenn es, und das wäre wiederum der menschliche Fehler dazu kommt, dass eine Distanz unterschritten wird, in der es lebensgefährlich wird. So, und das ist das Ding. Ja, ich bin festgeschnallt auf einem Schlitten, der angehängt ist an einen Schneescooter, an so ein Snowmobil. Der eine Guide fährt das Snowmobil, ich bin liege auf diesem Schlitten, habe nur meine Kamera in der Hand und ein, zwei andere Guides fahren mit uns. Ja, und dann irgendwann, weil das ist eben der Unterschied, der Eisbär wittert lebende Beute auf 3 Kilometer Entfernung.
Oh, unglaublich.
Lebende Beute, zu denen auch Menschen gehören.
Natürlich.
Das heißt, du kannst locker einen Kilometer, bevor er, also die Distanz kannst du einfach anhalten und du kannst ja sicher sein, er kommt.
Er kommt.
Und dann ist es einfach nur ein Zeitspiel. Ich bin der dann nichts mehr entscheidet. Ich kann versuchen, Bilder zu machen und die Guides entscheiden, wann ist der Zeitpunkt da, dass wir fahren. Punkt. Das war's.
So ein Eisbär ist ja auch ganz schön schnell.
Die können von bis zu 50 km/h beschleunigen, auch im Schnee. Und gut, die Schneescooter sind schneller.
Naja, aber es gibt auch Kurven und Hubbel.
Und ja, also das ist schon. anderer Level. Aber ansonsten zwischen, nein, auch Elefant. Also Elefant ist ja Pflanzenfresser oder Büffel. Hm. Büffel, der Wasserbüffel ist das aggressivste Tier der Savanne.
Ach nee.
Ich habe schon Büffel gesehen, die...
Ich dachte, Flusspferde wären so gefährlich.
Weil nee, die sind die, das sind die gefährlichsten.
Ah.
Entschuldigung, das sind die gefährlichsten, sind die Nilpferde, das stimmt, aber die aggressivsten sind die Wasserbüffel. Ich habe die schon gesehen, ohne dass ein Guide oder ein anderer Fotograf einen Fehler gemacht hat, einfach nur aus einer Laune heraus, dass zwei von diesen Riesenbullen einfach so ein Auto richtig angreifen, dagegen rennen und das Auto rammen. Also das ist einfach aus dem Nichts. Von daher, nein, es gibt, um da zurückzukommen zu deiner Frage... Ja. Diese Frage, ist da ein Unterschied für Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Genau. Nein, für mich absolut nicht. Es ist ein absolut auf gleicher Ebene, ja vielleicht, naja, selbst das nicht, nee, Zebras nicht. Auch die drehen sich um und treten.
Ja, ja, klar.
Also nein, es ist alles mit dem gleichen großen Respekt von mir, wie ich ihnen entgegentrete.
Lars Boyska, vielen Dank für dieses faszinierende Gespräch.
Vielen Dank.
Wildtierfotografie bleibt also bei aller Professionalität ein nicht ganz ungefährlicher Job. Es gibt übrigens noch viel mehr solcher tollen Geschichten. Inzwischen haben wir mehr als 500 Folgen unseres Stadtnachrichten-Podcasts online. Jede Woche gibt es eine neue, immer montags ab 12 Uhr stellen wir sie ins Netz und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ganz einfach mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast. Das ist einfach Hamburg pur. Lars Boyska kommt bei seinen Fotosafaris den Tieren so nah wie sonst kaum jemand. Wer wagt sich schon freiwillig bis auf 5 Meter an einen Löwen ran? Glaubt er, dass Tiere eine Seele haben? Und wie sind ihm eigentlich die sensationellen Fotos vom einzigen bekannten Exemplar einer schwarzen Leopardin gelungen? Das verrät uns Lars, der 2022 und 2023 zum besten Wildlife-Fotografen des Jahres gewählt wurde, in der nächsten Folge unseres Stadtnachrichten-Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und abonniert. Für Lob und Kritik schreibt uns einfach an stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.